Ja, willkommen zum Mittwochabend-Bibelstudium hier vor Ort und auch besonders zu Hause oder unterwegs, wo immer ihr seid. Wenn du zum ersten Mal da bist oder das erste Mal mit zugeschaltet bist, wir haben jeden Mittwochabend hier um 19.30 Uhr unser Bibelstudium und normalerweise gehen wir hier Vers für Vers durch ein Buch der Bibel. Und wir haben letzte Woche begonnen mit dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist es geworden und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir uns entschieden haben für das Johannesevangelium. Was für ein fantastisches Buch. Ich habe es mehrmals durchgelesen letzte Woche. Ich habe viele, viele Dinge studiert in diesem so gewaltigen Buch, das ich natürlich schon seit über 30 Jahren kenne. Es ist eines der Bücher in der Bibel, was ich wahrscheinlich am meisten gelesen habe, weil es auch eines der wichtigsten Bücher ist im ganzen Neuen Testament. Ich rate auch immer allen, die zum Bibellesen beginnen, mit dem Johannesevangelium zu beginnen. Es ist wirklich das Buch, wenn man das liest, diese 21 Kapitel, was einem über Jesus so viel sagt. Da gibt es ein paar Worte, die ständig vorkommen in diesem Buch. Das Wort Jesus, das Wort Glauben. Also es geht darum, dass wir Jesus Christus kennenlernen und an ihn glauben. Heute geben wir noch einen weiteren Überblick über dieses fantastische Buch und ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht adäquat, nicht würdig genug, ehrlich gesagt, dieses Buch auszulegen. Es ist eines der wirklich erstaunlichsten Dokumente im gesamten Wort Gottes. Und wir wollen uns ein paar Sachen in Erinnerung rufen von letztes Mal und dann heute den Überblick abschließen. Und nächste Woche beginnen wir dann mit den ersten 18 Versen. Kapitel 1, Vers 1 bis 18 werden wir dann nächste Woche zerlegen in die Stücke. Warum hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Was ist die Absicht? Und er gibt uns selbst die Antwort, und zwar ziemlich am Ende des Buches im Johannes 20. Johannes 20, Vers 30 und 31. Da steht, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese hier, also diese Zeichen, diese Wunder hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Also im Vers 31 sehen wir die Absicht, das Ziel, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Ich lese Vers 31 noch einmal. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Lektion mir ein Video angeschaut, wo jemand darüber berichtet, dass er Atheist war und nur durch das Lesen vom Johannesevangelium hat er zum Glauben gefunden. Nur durch das Lesen des Johannesevangeliums sind ihm die Augen aufgegangen, wer Jesus ist, Gott, der 100% Mensch wurde für uns Menschen, in Bethlehem geboren, und dass er uns Leben gibt, dass er das Licht der Welt ist und alle, die an ihn glauben, dieses Leben haben. Dieses Evangelium ist so unglaublich gewaltig und es erzählt uns davon, dieser Jesus lebt, er ist real. Und er kann dein Leben und mein Leben für immer verändern. Und wir sehen einen roten Faden, der sich durchzieht durch das ganze Buch, nämlich drei Themen. Wir sehen, Jesus ist Mensch und Gott. Am Anfang war das Wort und so weiter. Das werden wir dann nochmal sehen heute. Und dann das Wort ist Mensch geworden. Also er ist Mensch und er ist Gott. Und dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe, die Antwort im Glauben, also Menschen, die auf die Zeichen und die Worte Jesu mit Glauben geantwortet haben, und andere eben die Reaktion von Unglauben und Ablehnung. Okay? Aber im Mittelpunkt des Johannesevangeliums stehen sieben Zeichen oder Wunder, eigentlich acht, wenn man die Auferstehung dazu zählt, und sieben Ich-Bin-Aussagen. Die Zeichen weisen auf das Wirken Christi hin, während die Ich-Bin-Aussagen auf die Person Christi hinweisen. Also die Zeichen und Wunder, die hier beschrieben sind, deuten darauf hin, er muss Gott sein. Und die Ich-Bin-Aussagen sagen deutlich, ich bin Gott. Die Ich-Bin-Aussagen wollen wir uns heute anschauen. Ich bin, der ich bin. Und es geht zurück zu 2. Mose 3, Vers 14. Da steht, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das ist der Name Gottes, Jahwe. Und Jesus hat diesen Namen für sich selbst in Anspruch genommen, indem er gesagt hat, ich bin. Also das Johannesevangelium will beweisen, dass Jesus Gott ist. Darum geht es. Deshalb die Zeichen und Wunder, deshalb seine Worte, seine Ich-Bin-Aussagen und so weiter. Ich bin, also die Worte Ich bin, wurde unter den Juden als der Name für Gott bekannt, nämlich Jahwe. Als Jesus also gesagt hat, ich bin, sagte, wussten sie genau, was er damit meinte. Und deshalb waren sie auch so zornig auf ihn, weil sie genau wussten, er bezieht den Namen Gottes, Jahwe, auf sich selbst. Ja? Wenn wir uns anschauen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann sehen wir, Gott und das Wort sind zwei verschiedene Personen, doch sind sie eins. Und das ist wie bei uns Menschen. Ich bin eine Person und die Worte, die ich sage, sind nicht dasselbe wie ich, aber sie reflektieren das, wer ich bin. Aber darüber reden wir dann nächste Woche. Wir haben auch sieben Namen gesehen. Johannes zeigt auf, wer Jesus ist, indem er sieben Namen hervorhebt, die Jesus gegeben wurden, gleich im ersten Kapitel. Und die Behauptung ist, der ganz menschliche Jesus, also Jesus war ganz Mensch, er wurde ganz Mensch, also Gott, das Wort, hat sich vollkommen entleert, wurde ganz Mensch, der ganz menschliche Jesus aus Nazareth ist der messianische König und Lehrer Israels und der Sohn Gottes, der für die Sünden der Welt sterben wird. Wir haben auch gesagt, dass alle Evangelien, alle vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die Geschichte von Jesus erzählen. Markus gibt uns keinen Stammbaum, weil Markus an die Römer schrieb und das war für die uninteressant. Matthäus hat uns den Stammbaum gegeben von Jesus bis zu Abraham zurück. Das war für die Juden wichtig. Lukas gibt uns den Stammbaum bis zu Adam zurück. Und Johannes geht zurück bis zur Schöpfung. Im Anfang war das Wort. Lesen wir das kurz, Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Jetzt ist die Frage, wer ist dieses Wort? Das ist ja noch immer ein Mysterium in den ersten drei Versen. Aber Vers 14 macht es ganz deutlich, das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die sieben Namen, die ihm gegeben wurden im Kapitel 1, er ist das Wort Gottes, er ist das Lamm Gottes, er ist der Sohn Gottes, er ist Rabbi, er ist Messias, er ist der König Israels und er ist der Menschensohn. Diese sieben Namen finden wir im ersten Kapitel. Und die Zahl sieben zieht sich durch das ganze Evangelium hindurch. Johannes verwendet immer wieder diese Zahl sieben. Sieben Zeichen und Wunder, sieben Namen, sieben Ich-Bin-Aussagen und so weiter. Das erste Zeichen war Wasser zu Wein, Kapitel 2. Das zweite Zeichen war die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, Kapitel 4. Das dritte Zeichen war die Heilung eines Gelähmten, Kapitel 5. Das vierte Zeichen war Jesus speist 5000, Kapitel 6. Das fünfte Zeichen, er ging auf dem Wasser und stillte den Sturm, Kapitel 6. Das sechste Zeichen, Jesus heilt den Blindgeborenen, Kapitel 9. Und das siebte Zeichen, der Höhepunkt, ist die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Und das finden wir alles in den ersten 11 Kapiteln. Der Rest des Buches, Kapitel 12 bis 21 ist alles in einer einzigen Woche. Spielt sich alles in der letzten Woche ab. Und das werden wir auch sehen, dass fast die Hälfte des Johannesevangeliums sich auf das bezieht, was Jesus in der letzten Woche gesagt und getan hat. Schauen wir uns jetzt kurz die sieben Ich-Bin-Aussagen an. Er sagt zum Beispiel im Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Das ist die erste Ich-Bin-Aussage. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn du das im Urtext lesen würdest oder für die Juden, Jesus hat ja Hebräisch oder Aramäisch gesprochen, dann ist das Jahwe. Jahwe, das Brot des Lebens. Er hat gesagt, Jahwe, das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Drum waren sie so zornig auf ihn, weil er sich mit jeder dieser Ich-Bin-Aussagen Gott gleichgestellt hat. Das ist ganz wichtig. Das Ich Bin war bei den Juden Gott. Ich bin der Ich Bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und das noch dazu beim Passafest, wo sie dieses Mahl hatten, ja, mit den ungesäuerten Broten und dem Lamm und so weiter und dem Ganzen. Und er sagt, genau zu dieser Zeit, ich bin das Brot des Lebens, kann man sich vorstellen, wie wütend die führenden Menschen Israels gewesen sind. Ich bin das Brot des Lebens. Dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Auch wiederum ganz klar, Jahwe, das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, Kapitel 8, Vers 12. Ich bin die Tür für die Schafe, Kapitel 10, Vers 7. Oder ich bin der gute Hirte, Kapitel 10, Vers 11. Oder ich bin die Auferstehung. Wow, also ich bin Sieger über Tod. Also auch wieder ganz klar, er sagt, hey, ich bin der Ich Bin, ich bin Gott. Ich bin Jahwe, der Mensch geworden ist, der Fleisch geworden ist. Kapitel 11, Vers 25. Dann Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Das sind sieben Ich-Bin-Aussagen. Ich bin und dann, was er eben ist. Und das ist immer eine Aussage gewesen, die er auf sich bezieht und sich damit Gott gleich macht. Und das will das Johannes-Evangelium beweisen. Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist 100% Gott. 100% Gott, 100% Mensch, drum Gottes Sohn und Menschensohn. Und dann gibt es noch was Interessantes. Es gibt noch einmal sieben Geschichten oder Begegnungen, die Jesus hatte, wo Jesus nur Ich Bin sagt. Und genau diese Behauptung wiederholt. Lesen wir diese sieben Verse. Zum Beispiel im Johannes 4, Vers 26 sagt er zu der Frau am Jakobsbrunnen, und sie sagt zu ihm so beiläufig, wenn der Messias kommt, dann wird er uns alles erklären. Und Jesus sagt ganz cool dazu, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Ich bin es. Auch hier sehen wir wieder das Ich Bin, das nicht nur, so wie bei uns in der deutschen Sprache bedeutet, ich bin der Karl Michael oder ich bin die Julia oder ich bin die Bernadette, sondern ich bin Jahwe. Ich ist der Eigenname Gottes. Ich bin es, der mit dir spricht. Dann im Johannes 6, Vers 20 sagt er, er aber sagte zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Auch wiederum dieses Ich Bin. Dann im Johannes 8, Vers 24, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Also dort sagt er ganz deutlich, hey, wenn ihr nicht an mich glaubt, dann werdet ihr keine Erlösung finden, ihr werdet in euren Sünden sterben. Also klarer und deutlicher kann man es nicht behaupten und deswegen waren sie so böse auf ihn. Kapitel 8, Vers 28, da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Was bin? Ich bin es. Ich bin, der ich bin. Und dass ich von mir aus nichts tue, sondern rede, wie mich der Vater gelehrt hat. Und die nächste Aussage ist eine meiner Lieblingsaussagen im ganzen Neuen Testament. Im Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen. Zu wem spricht er hier? Religiösen Führern, Pharisäern, die religiöse Elite, die jüdische Elite. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und vorher sagt er noch zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Wenn ihr Gott zum Vater hättet, würdet ihr ja mir glauben, ja, weil ich komme von ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Kleines Problem, Abraham war 2000 Jahre vorher und Jesus behauptet hier, bevor Abraham war oder wurde, bin ich. Dann Johannes 13. Von jetzt an sage ich euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Ihr sollt glauben, dass ich es bin. Und dann der Höhepunkt aller Ich-Bin-Aussagen, als sie ihn gefangen nehmen wollten, also sie haben ihn auch gefangen genommen, aber sie nehmen ihn gefangen und sie antworteten ihm, also er fragt sie, wen sucht ihr? Im Garten von Gethsemane, wo, also nachdem er gebetet hat und gesagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dann kommen diese Leute mit Judas und so weiter und er fragt sie, wen sucht ihr? Und sie antworteten, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Okay, und dann, und Judas, der ihn ausliefern sollte, stand auch bei ihnen. Im Vers 6 steht dann, als er gesagt hatte, ich bin es, fielen sie rückwärts zu Boden. Es war nicht sein Mundgeruch oder sonst was, das war seine Power, ich bin es. Und sie sind zurückgewichen und zu Boden gefallen aufgrund dieser Worte. Also, wir haben 7 Zeichen und Wunder, wir haben 7 Ich-Bin-Aussagen und wir haben 7 weitere Ich-Bin, wo er nur Ich-Bin sagt, ohne einer spezifischen Aussage, also Doppel-7 quasi. 7 Zeichen, 7 Ich-Bin-Aussagen, nochmal 7 Begegnungen, wo er Ich-Bin sagt. Wir haben 7 Namen und die Zeichen und Wunder, ganz wichtig jetzt, die 7 Zeichen und Wunder und die 7 Aussagen deuten alle auf ein und dieselbe Wahrheit hin, nämlich die Identität Jesu Christi. Wer ist Jesus? Das ist der Zweck des Johannesevangeliums. Wer ist Jesus Christus? Wenn du die Neue Weltübersetzung liest, der Zeugen Jehovas, siehst du in den ersten paar Versen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Die haben ein kleines Wort einfließen lassen, was alles verändert, nämlich ein Gott. Weil die glauben nicht, dass Jesus der selbst existierende Gott ist, sondern geschaffen wurde. Okay? Das ist eine Irrlehre, aber das ist die Neue Weltübersetzung. Es ist keine gute Übersetzung, es ist eine falsche Übersetzung. Und da steht drinnen ganz einfach, er war ein Gott. Nicht er war Gott, sondern er war ein Gott. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist Gott und nicht ein Gott, er ist der allmächtige Gott. Und noch einmal, die Zeichen und Wunder und die Ich-Bin-Aussagen deuten alle auf ein und dieselbe Wahrheit hin, nämlich Jesus Christus ist Gott, es ist seine Identität und diese Zeichen und Wunder, ganz wichtig, und diese Aussagen, die Ich-Bin-Aussagen, sorgen zunehmend für Kontroversen, zunehmend für Auseinandersetzungen, Diskussionen und Spaltung unter den Leuten. Und die Auferweckung vom Lazarus war der Höhepunkt. Die Auferweckung vom Lazarus, das werden wir dann später sehen, führte zu seiner Gefangennahme. Er hat quasi den Lazarus von den Toten auferweckt und selbst in Kauf genommen, dass die Menschen so wütend auf ihn waren, dass das dazu führte, dass er in Jerusalem dann gekreuzigt wurde. Die Auferweckung Lazarus, der Höhepunkt der Zeichen, produziert die größten Kontroversen und da entscheiden die Führer endgültig, ihn zu töten. Was war sein Todesurteil? Gotteslästerung. Gotteslästerung. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Jahwe. Das war sein Todesurteil. Aber jedes Zeichen und Wunder deutet auf diese Behauptung hin, dass sie wahr ist. Und die Ich-Bin-Aussagen, ja, also die Zeichen und Wunder bestätigen die Ich-Bin-Aussagen, er ist Gott. Wie gesagt, nächste Woche nehmen wir dann den Prolog auseinander. Das sind die ersten 18 Verse, Verse 1 bis 18. Heute legen wir noch die Grundlage fertig, damit wir wirklich einen guten Überblick haben über dieses so fantastische, spannende, aufregende Buch. Kapitel 1 haben wir den Prolog. Am Anfang war das Wort. Wir haben die sieben Namen, die Jesus gegeben wurden. Und dann Kapitel 2 bis 12 haben wir, wo die sieben Zeichen und Wunder passieren und wo er dann im Kapitel 12 einreitet, wohin? Nach Jerusalem, als König, aber er wurde abgelehnt und wurde dann gefangen genommen und gekreuzigt und so weiter. Und wir sehen hier ein Muster, ein Grundmuster in jedem dieser Zeichen und Wunder und in jeder dieser Behauptungen sehen wir ein Muster. Jesus vollbringt ein Zeichen, er demonstriert seine Macht, er demonstriert ja, ein Wunder, ein Zeichen. Oder er macht eine Behauptung über sich selbst, ich bin. Und das resultiert jedes Mal in Missverständnissen bzw. Kontroversen. Was habe ich zuerst gesagt? Drei Themen. Erstens, Jesus ist Mensch und Gott. Zweitens, manche haben mit Glauben geantwortet, haben ihm geglaubt. Und drittens, manche haben ihn in Unglauben abgelehnt und eben nicht geglaubt. Also es hat immer, seine Zeichen und Wunder haben immer gespalten. So wie es immer ist. Die einen glaubten, die anderen glaubten nicht. Das Wort Glauben ist ein Schlüsselwort im Evangelium von Johannes. Johannes schrieb, das Evangelium, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er Gott ist, Mensch geworden ist und so weiter. Aber diese Zeichen und Wunder und diese Behauptungen über sich selbst haben immer resultiert in Missverständnissen bzw. Kontroversen. Die Menschen waren am Ende immer gezwungen, eine Entscheidung zu treffen über Jesus. Wer glaube ich, dass dieser Jesus ist? Wie gesagt, manche haben geglaubt, was er sagt, und manche haben ihm nicht geglaubt und haben ihn abgelehnt. Im Kapitel 2 bis 4 zeigt Jesus mit vier klassischen jüdischen Bräuchen oder Institutionen, zeigt er, dass er die Realität ist, auf die jede dieser Bräuche hindeutet. Sieh, Jesus tut diese Dinge, um zu zeigen, wer er ist. Er versucht immer zu zeigen, wer er ist. Schauen wir uns diese vier jüdischen Institutionen oder Bräuche kurz an. Das erste ist das bekannteste, nämlich eine Hochzeit. Die Hochzeit von Kana, eine jüdische Institution, ein jüdischer Brauch. Und viele haben diskutiert, na, wie kann der Wasser in Wein verwandeln? Und außerdem waren sie ja schon betrunken. Das kann ja nicht der Ernst von Gott sein, sowas tun zu müssen oder wollen. Naja, weil sie nicht verstehen, was hier gemeint ist. Aber es ist interessant. Erstens einmal wurde das nicht, ich bin so aufgewachsen in einer amerikanischen Pfingstkirche, wo Wein komplett verboten war. Also wenn du Wein, auf dem Bibelcollege, wo ich war, mussten wir unterschreiben, dass wir nie im Leben wieder Wein trinken. Ich habe das leider schon gebrochen, ja, obwohl ich kaum trinke. Ich trinke ganz wenig. Aber ich habe das dann gebrochen, weil ich erkannt habe, dass das überhaupt nicht gemeint ist und dass Wein auch nicht vom Teufel ist, sondern Jesus selbst Wein gemacht hat. Aber die Pfingstkirche, wo ich aufgewachsen bin, wenn du Wein trinkst, bist du schon nicht mehr errettet. So schnell geht das. Bist du schnell wieder draußen. Wir waren überhaupt sehr viel drinnen, draußen, drinnen, draußen, drinnen, draußen, drinnen, draußen. Aber das ist ja ganz komisch, denn wenn du in einer Familie bist, bist du auch nicht drinnen, draußen. Entweder du bist drinnen oder draußen. Auf jeden Fall, eine Hochzeit findet statt. Und interessant ist, dass dann der Oberkellner zum Bräutigam sagt, du hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Und Johannes sagt uns, es ist das erste Zeichen. Er sagt, es ist das erste Zeichen. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen deutet immer auf etwas hin, oder? Wenn da draußen ein Verkehrszeichen ist oder ein Zeichen Richtung Wien, ein Zeichen zeigt immer wohin. Genau. Und es deutet auf etwas hin. Es zeigt uns etwas über Jesus. Es zeigt uns nicht, dass Jesus gerne hat, wenn wir betrunken sind oder sonst irgendetwas. Aber es zeigt uns etwas über das Ziel, das Jesus hat, nämlich, Es wird ein Hochzeitsmahl des Lammes geben, es wird ein neues Königreich geben, es wird eine Hochzeit geben von allen, die zu Jesus gehören. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Es hat eine sehr große Symbolik. Und im Jesaja 25, Vers 6 steht Folgendes. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen. Der Zionsberg ist auch eine Symbolik für das Reich Gottes, für alle, die zu Jesus gehören. Jahwe, der Allmächtige, ich bin der Allmächtige, wird alle Völker zum Fest einladen. Wie viele Völker? Zu was einladen? Zum Fest. Zu einem Mahl mit feinsten Speisen und einem guten Tropfen. Mit kräftigen, köstlichen Gerichten und gut gelagerten alten Wein. Wenn du jetzt deine Bibel aufschlagst zu Jesaja 26 oder 25, wirst du feststellen, dass es hier geht um das zukünftige messianische Friedensreich. Und es wird zelebriert mit einer Hochzeit. Offenbarung ist gewaltige Symbolik und zeigt uns, was Jesus für uns bereitet hat, am Ende der Zeit. Es zeigt uns auch die Großzügigkeit des Königreiches Jesu, wo es keinen Mangel gibt, wo Friede, Freude und Freiheit sein wird und auch keinen Rausch oder Kater dann geben wird, sondern Friede und Freude und Freiheit. Also es geht hier darum, dass Jesus hindeutet auf ein Festmahl am Ende der Zeit mit uns allen. Und wer von euch ist froh darüber, dass das Beste wirklich bis zum Schluss aufgehoben wird? Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zeichen. Das Beste kommt zum Schluss. Das beste Leben kommt erst. Ja? Deine beste Zeit kommt. Ja, egal, ob du jetzt krank bist oder im Kopf nicht ganz dicht bist oder was immer du für Probleme hast. Das Beste kommt erst. Das ist die Botschaft von der Hochzeit von Kana. Mit Jesus kommt das Beste zum Schluss. Das zweite ist der Tempel. Also die zweite Institution war der Tempel. Nachdem Jesus mit dieser Hochzeit fertig war, steht als nächstes, sie gingen zum Tempel. Der Tempel symbolisiert ja, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo Gott im Alten Testament, die Stiftshütte, der Tempel, wo Gott mit dem Menschen zusammentraf. Und Jesus zeigt dort beim Tempel seine volle Autorität. Er treibt die Geldwechsler aus und all diese Sachen, die er dort tut, mit seiner Peitsche. Und dann sagt er, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und sie sagen, ja, 46 Jahre haben wir daran gebaut, was willst du in 3 Tagen wieder aufrichten? Und dann steht, er hat nicht den Tempel aus Steinen gemeint, sondern seinen Körper gemeint, der sterben wird am Kreuz und am 3. Tage auferstehen wird von Toten. Zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Das heißt, er, Jesus, ist die Realität, die hinter dem Tempel steht. Der Tempel ist ein Symbol, das auf die Realität hindeutet und Jesus ist diese Realität. Und am Kreuz, als der Tempel zerstört wurde und die Auferstehung 3 Tage später, als der Tempel wieder aufgerichtet wurde, zeigen, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo Gott mit den Menschen sich versöhnt und uns ewiges Leben gibt. Das ist der Tempel. Okay, wir haben also die Hochzeit, die deutet auf was hin. Haben wir es verstanden? Der Tempel deutet auf Jesus hin. Und jetzt kommt der 3. Punkt, nämlich Rabbi. Im 3. Kapitel hat Jesus eine Begegnung mit einem Rabbi namens Nikodemus. Und Nikodemus sucht ihn in der Nacht auf und will mit ihm reden. Und er glaubt oder er denkt, dass Jesus ein weiterer Rabbi ist, so wie er. Ja? Und was sagt Jesus zu ihm? Mein Freund, Israel braucht mehr, viel mehr als nur einen weiteren Lehrer mit neuer Information. Das Volk braucht nicht mehr Information, sondern einen weiteren Rabbi. Das Volk braucht ein neues Herz und ein neues Leben. Ein neues Herz und ein neues Leben. Und Jesus hat es extrem cool ausgedrückt. Er hat gesagt, niemand kann das Reich Gottes erleben, ohne zuerst neu geboren werden. von Neuem geboren zu werden. Es bedeutet, neues Leben zu bekommen. Und unglücklicherweise, das ist meine Meinung, haben dann viele Christen das Wort wiedergeboren verwendet. Finde ich unglücklich, weil das wird sehr leicht assoziiert mit New Age-Geschichten und so weiter. Aber das ist überhaupt, man kann das Wort wiedergeboren verwenden, weil wir tatsächlich ein zweites Mal geboren werden durch Jesus. Wir werden im Geist neu geboren, das ist auch gemeint. Aber jetzt halte ich bitte kurz an. Wörtlich bedeutet das, du musst von oben her geboren werden. Das ist die wörtliche Übersetzung. Nicht wiedergeboren, sondern die wörtliche Übersetzung ist, du musst von oben her geboren werden. Wer nicht von oben her geboren ist, also von der anderen Welt, von der göttlichen Welt, von der Himmelswelt, von Gott selbst, wer nicht von oben geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also er sagt ihm, lieber Nikodemus, du bist ein Rabbi, Information reicht aber nicht, das Volk braucht mehr als Information, es braucht ein neues Herz, es braucht ein neues Leben, es muss neu geboren werden. Es muss von oben her geboren werden. Wer nicht von oben her geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Sünde führt zum Tod. Gott liebt diese Welt. Und dann sagt der Johannes 3, Vers 16, in diesem Kontext, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott zeigt den Menschen, wie sie aus diesem Dilemma rauskommen können, dem Dilemma der Sünde und des Todes, und schenkt neues Leben. Okay? Also wir haben die nächste Institution, nämlich ein Rabbi. Das war eine jüdische Institution. Wir haben die Hochzeit, eine jüdische Institution oder Brauch. Dann haben wir den Tempel, eine jüdische Institution. Dann haben wir einen Rabbi, was im Judentum weit verbreitet war. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Rabbi, ich bin der, der nicht nur Information gibt, sondern wahres Leben. Und dann haben wir viertens einen heiligen Brunnen. Jesus reist jetzt nach Norden und kommt zum sogenannten Jakobsbrunnen in Samaria. Der Karim und der Raffi und ich waren dort vor einigen Monaten. Wow, das war wirklich ein Erlebnis. Da gehst du hinunter in diese Kirche, da ist jetzt eine Kirche drüber gebaut, im tief palästinensischen muslimischen Gebiet. Sechs Tage später war dort ein schwerer Anschlag. Also wirklich, da kannst du die Luft schneiden, so schlimm ist es. Wir waren dort, ein Jahr ist mittlerweile her, oder? Die Zeit vergeht so schnell. Also lange vor diesem 7. Oktober, also noch in der guten Zeit, gehst du hinunter und da bist du dann bei diesem Brunnen und das dürfte tatsächlich der echte Brunnen sein. Er sieht definitiv so aus, als wäre der 4000 Jahre alt. Natürlich umgebaut von einer Kirche, also alles Kommerz und so weiter. Auf jeden Fall, Jesus reist nach Norden, kommt zum Jakobsbrunnen in Samaria und begegnet dort einer Samariterin. Zwei Probleme, Samariter und Frau. Für die Juden zwei Probleme. Ja? Eine samaritische Frau. Und als die Jünger zurückkamen, die waren kurz weggegangen, um was zum Essen zu kaufen, kamen sie zurück und sahen, er redet mit dieser samaritischen Frau. Und sie sagen, was, du redest mit einer Frau, noch dazu einer Samariterin? Und interessant ist, er spricht mit ihr über was? Über Wasser. Jetzt pass bitte auf. Wasser. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Aber wer von dem Wasser trinkt, was ich gebe, der wird nie wieder durstig sein. Und diese Wassersymbolik wiederholt sich wieder im Kapitel 7. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das Wasser ist auch ein Symbol für Jesus, eine Metapher besser gesagt für Jesus selbst. Nämlich ein neues Leben. Das Wasser steht für ein neues Leben, eine neue Qualität des Lebens, durchdrungen von Gottes ewiger Liebe. Und dann hat Jesus gesagt zu ihr, du, hol mal deinen Mann, und wir werden das eh im Detail alles studieren, hol deinen Mann. Und sie sagt zu ihm, ich hatte schon fünf Männer, und mit dem ich jetzt zusammen bin, Jesus sagte zu ihr, du hattest schon fünf Männer, und mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem bist du nicht verheiratet, und du musst ein Prophet sein, ja, weil er das so genau wusste. Interessant ist, eine Frau, sie hat sich nicht scheiden lassen. In der jüdischen Kultur hat eine Frau nicht die Scheidung eingereicht. Das heißt, sie wurde fünfmal verlassen. Eine Frau hat niemals in der jüdischen Kultur eine Scheidung initiiert. Nur der Mann. Das heißt, sie wurde fünfmal verlassen. Das ist ja der Punkt, zu dem werden wir dann später kommen, wenn wir dort sind. Und Jesus sagt, ja, du bist noch immer durstig. Die fünf haben dich schon verlassen, der jetzige ist auch nicht sicher. Ja? Er hat nicht gesagt, du bist eine, wie sagt man, ich will das Wort nicht verwenden, aber ihr wisst, was ich meine, beginnt mit H oder mit SCH. Nein, das bist du nicht. Du bist eine Frau, die fünfmal verlassen wurde. Und keiner dieser Männer konnte dir geben, was du brauchst. Und so weiter. Aber er sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich gebe dir echtes Wasser. Und dieses Wasser, was du von mir kriegst, das macht nie wieder durstig. Ist eine neue Qualität des Lebens, durchdrungen von Gottes ewiger Liebe. Und dieses Leben, liebe Frau am Jakobsbrunnen, kann jetzt schon beginnen und hält bis in die Zukunft, wird nie aufhören. Jetzt haben wir vier Institutionen. Wir haben die Hochzeit, wir haben den Tempel, wir haben den Rabbi und wir haben den heiligen Brunnen. Und an allen vier Stellen sagt oder tut Jesus etwas, um auf sich hinzudeuten. Bei der Hochzeit, beim Tempel, beim Rabbi und beim Brunnen. Immer das Gleiche. Er zeigt, wer er ist und was er erfüllt. Nämlich, er ist das lebendige Wasser. Er ist der wahre Rabbi, der nicht nur Information gibt, sondern Herzen verändert. Er ist der wahre Tempel, der gebrochen wurde am Kreuz und am dritten Tag auferstanden ist. Und er hat ein ewiges Friedensreich für uns mit einem Hochzeitsmahl des Lammes. Gehen wir jetzt zu den vier jüdischen Festen und Feiertagen. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, aber ich möchte noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Jesus hat an vier Festen oder Feiertagen Gewaltiges gewirkt. Zum ersten am Sabbat. Und zwar im Kapitel 5. Im Kapitel 5 heilt Jesus einen Gelähmten am Sabbat. Und natürlich waren die wieder komplett wütend und zornig auf ihn. Warum? Weil Jesus sich Gott gleich macht, indem er ja, am Sabbat arbeitet und sagt, hey, mein Vater wirkt am Sabbat und ich auch. Mein Vater schlaft nie, er arbeitet immer, er wirkt immer, auch am Sabbat. Und Jesus heilt diesen Gelähmten und sagt dann, ja, mein Vater wirkt, ich wirke auch. Ich bin Herr über den Sabbat. Also wiederum ganz klar, was er hier andeutet und sagt. Okay, also am Sabbat heilt er einen, er wirkt am Sabbat und sagt, ich bin Gott, ich wirke auch am Sabbat. Dann das Passafest, Kapitel 6, die Brotvermehrung. Was ist das Passafest? Da haben sie eben dieses Festmahl gehabt, um den Auszug aus Ägypten zu zelebrieren. Jesus hat jedes Jahr als guter Jude das Passafest gefeiert in Jerusalem, er ist immer nach Jerusalem gezogen, am Anfang mit seinen Eltern, dann später mit seinen Jüngern und so weiter, hat das Passafest gefeiert. Und genau an diesem Passafest vermehrt er die Brote und die Fische und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird das ewige Leben haben. Ihr müsst mich essen. Ihr müsst mich essen und mein Blut trinken. Und das sagt er genau am Passafest. Und viele sind extrem verärgert und viele haben ihn verlassen. Und dann haben wir das Laubhüttenfest, Kapitel 7 bis 10a. Und das Laubhüttenfest ist eine Erinnerung an die Wüstenwanderung. Und was war in der Wüste? Naja, Mose hat aus dem Felsen Wasser geholt, also Gott hat es getan. Und im Kapitel 7, Vers 37 steht, Johannes 7, Vers 37, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Mose hat auf dem Fels gehaut und aus dem Felsen kam Wasser, was die Wüstenwanderer trinken konnten, weil sie nichts zum Trinken hatten. Also das erinnert wiederum an das, was in der Wüste passiert ist im Alten Testament. Und im 1. Korinther 10 steht, der Fels in der Wüste war Christus. Also Jesus war schon lange bevor er in Bethlehem geboren wurde, war Jesus mit ihnen in der Wüste. Er führte sie und er führte sie auch am Tag mit einer Wolkensäule, in der Nacht mit einer Feuersäule. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann gibt es das vierte Fest, das ist das Hanukkah-Fest. Das sehen wir im Kapitel 10b, also im zweiten Teil von Kapitel 10. Das ist das Wiedereinfeihungsfest des Tempels. Judas Makkabäus entfernte die Götzen aus dem Tempel und heiligte den Tempel wieder. Das war um 164 vor Christus. Und Jesus geht in den Tempelbereich, Kapitel 10, Abvers 22, und sagt, dass Gott ihn als den Heiligen auserwählt hat und dass er der wahre Tempel ist, in dem Gottes Gegenwart wohnt. Ich bin der wahre Tempel und in mir wohnt die Gegenwart Gottes. Und all diese Begegnungen, all diese Zeichen, Wunder, all diese Aussagen gipfeln in einem letzten Zeichen, habe ich schon angedeutet, und nämlich die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Und genau das kostet ihn das Leben, weil nach der Auferweckung von Lazarus beschließen sie, ihn endgültig zu töten. Und es passiert das, was Jesus schon lange wusste. Und so reitet Jesus in Jerusalem als König ein, aber er wird von Israels Führern abgelehnt. Und hier lernen wir was ganz Gewaltiges. Jesus ist bereit, sein Leben aufzugeben für seinen besten Freund. Jesus gibt sein Leben für seinen Freund auf. Er nimmt in Kauf, nach Bethanien zu gehen, wo Martha, Maria und Lazarus lebten. Das war nur etwa 2-3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das war direkt bei Jerusalem. Und Jerusalem war in dem Moment bereits eine Todesfalle für Jesus. Er wusste, wenn er nach Jerusalem geht, ist es vorbei. Die haben nur noch darauf gewartet, ihn zu fangen und ihn hinzurichten. Und er tut das, er nimmt das in Kauf. Und deswegen wahrscheinlich auch, warum er sich so viel Zeit gelassen hat. Er hat ihn auch sterben lassen, hätte ihn ja heilen können vorher, aber ihn sterben lassen. Hat ihn aufgeweckt und zog dann Jerusalem ein. Das sind die ersten 12 Kapitel. Und jetzt kommen wir zu den Kapiteln 13 bis 21. Kapitel 13 bis 17, merkt ihr das? Das sind die Worte Jesu. Und zwar die letzten Worte an seine Jünger. Er versucht sie auf seinen bevorstehenden Tod vorzubereiten. Und er tut etwas Schockierendes. Er tut etwas ganz Schockierendes. Was tut er? Er nimmt die Rolle eines Dieners ein und wäscht ihre dreckigen, stinkenden Füße. Er wäscht die dreckigen, stinkenden Füße seiner Jünger. Warum tut er das? Sein Symbol für Jesu Lebensziel, sein Leben aus Liebe für uns hinzugeben. Das höchste Gebot wird im gleichen Atemzug erwähnt, Johannes 13, Vers 34. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Und er sagt ihnen auch, folgt meinem Beispiel. Jetzt ist die große Debatte, sollten wir heute immer noch Füße waschen, so wie damals, oder ist das metaphorisch zu betrachten? Ich bin eher für die metaphorische Sichtweise, einander zu dienen, wo wir können. Damals haben sie Sandalen getragen und man hat den Menschen die Füße gewaschen. Es war gang und gäbe, aber niemals, hör mir gut zu, niemals hat ein angesehener Rabbi die Füße seiner Jünger gewaschen. Niemals hat ein angesehener Rabbi die Füße seiner Jünger gewaschen. Und Jesus hat gesagt, wer von euch der Größte sein will, soll euer Diener sein. Okay? Und das ist ganz, ganz wichtig. Er zeigt uns, wie wir leben sollen. Liebe und Nächstenliebe sollte zum höchsten Markenzeichen der Nachfolger Jesu werden. Also er beginnt die letzte Zeit, also Kapitel 13 bis 17, ist Jesus mit seinen 12 Jüngern. Das sind 5 Kapitel, 13, 14, 15, 16, 17. Er ist mit seinen 12 Jüngern und bereitet sie vor auf seinen Tod und auf sein Weggehen. Und 5 Kapitel lang redet er hier nur mit seinen Jüngern. Im Kapitel 14 bis 17 haben wir dann diese lange Rede Jesu und das Gebet. Und er sagt ihnen ein paar Sachen. Er sagt ihnen zum Ersten, ich gehe weg, bald bin ich nicht mehr da, aber das ist das Beste für euch, weil ich den Geist senden werde. Ich gebe euch den Heiligen Geist, den Fürsprecher. Er wird nicht nur bei euch sein, sondern in euch sein. Dann sagt er weiter, der eine Gott existiert in einer liebevollen Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Also wir werden das dann sehen, wenn wir dort sind. In diesen Kapiteln, es zeigt uns die Dreieinigkeit, den Vater, Sohn und Geist. Weiter sagt es seinen Jüngern, sie sollten in Gottes Liebe bleiben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Hat er immer wieder gesagt, werdet ihr viel Frucht bringen. Der Heilige Geist bevollmächtigt die Jesus-Nachfolger, die Mission Jesu weiterzuführen, seine Botschaft in die Welt zu tragen. Und das bedeutet zwei Dinge. Erstens, das höchste Gebot zu befolgen. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch die Wahrheit zu sagen. Wir müssen auch die Wahrheit sagen, denn wenn wir die Wahrheit nicht sagen, Liebe ist gut und schön, aber wir müssen es mit Wahrheit verbinden. Die Liebe in Wahrheit zu sagen, ist ganz, ganz wichtig. Und was Jesus noch macht, ist, er kündigt Widerstand an. Im Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so bedenkt, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also er gibt ihnen in diesen 4, 5 Kapiteln, gibt er ihnen Anweisungen, er bereitet sie vor auf seinen bevorstehenden Tod und auf sein Weggehen. Ja, und er redet sehr viel über den Heiligen Geist auch. Dann Kapitel 18 bis 20 sehen wir, wie bei Jesus Sieg aussieht. Er triumphiert tatsächlich. Hat Jesus triumphiert? Hundertprozentig. Aber nicht so, wie die meisten Menschen sich einen Sieg vorstellen. Ja, das ist, so schaut kein Sieger aus, was mit Jesus da getan wurde. Aber Jesus hat uns gezeigt, wie ein Sieg aussieht. Und nochmal, als sie ihn gesucht haben, haben sie gesagt, wer von euch ist Jesus? Und er hat was gesagt? Ich bin. Lesen wir das noch einmal, Johannes 18, Vers 5 und 6. Sie antworteten ihm, wir suchen Jesus von Nazareth. Er sagt zu ihnen, ich bin es. Und Judas, der ihn ausliefern sollte, stand auch bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das war der Höhepunkt der Ich Bin-Aussagen. Der Höhepunkt. Jesus offenbart hier seinen göttlichen Namen, indem er sagt, ich bin, noch einmal, seine Macht und seinen Sieg, indem er sein Leben aufgibt. Danach findet das Gericht statt, also er wird gerichtet an unserer Stelle, weil er behauptet, Gottes Sohn und König Israels zu sein. Was man verstehen muss auch ist, Pilatus war verpflichtet, jemanden, der behauptet, der König Israels zu sein, er war verpflichtet, das zu hören. Das kann man nicht einfach so sagen. Ja? Pilatus war ja ein römischer Politiker unter dem Kaiser. Und da gibt es nur einen König und einen Kaiser, und das ist der Kaiser von Rom. Also, was hat Jesus gesagt aber? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin tatsächlich ein König. Ich habe eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Wertesystem. Und dieses Wertesystem stellt unsere Werte auf den Kopf. Jesus triumphiert, weil er sich aus Liebe selbst verschenkt. Im Kapitel 20 haben wir die Auferstehung, das ist das 8. Zeichen und Wunder. Das 8. Zeichen und Wunder. Und was sagt uns das 7. und 8. Zeichen und Wunder? Alle seine Behauptungen sind wahr. Wie oft habe ich das hier schon gesagt? Und das klingt jetzt ein bisschen wie Heresie, ist es aber nicht, ich kann dich trösten. Ich glaube nicht, was in der Bibel steht. Ich glaube, weil er auferstanden ist. Zuerst gab es eine Auferstehung und dann gab es die Augenzeugen, die geschrieben haben. Versteht ihr, was ich meine? Nicht falsch verstehen, ich glaube, die Bibel, das Johannesevangelium, ist das hundertprozentige Wort Gottes, keine Frage. Aber mein Glaube würde nicht zerbrechen, das ist ganz wichtig. Würde ich feststellen, da fehlt der I-Punkt oder ein Wort ist falsch oder falsch übersetzt oder nicht ganz. Mein Glaube würde nicht zerbrechen an einer Ungereimtheit im Text. Warum? Weil wenn er auferstanden ist, dann ist er auferstanden. Versteht ihr, was ich meine? Und ich verstehe bis heute nicht diese Leute, naja, in der Bibel, da sind ein paar Sachen, die nicht ganz... Und selbst wenn, na und? Für mich ist das Einzige, wo wir festhalten, ist die Auferstehung. Wenn er auferstanden ist, ist wurscht, ob Jona vom Fisch verschluckt wurde oder der Fisch von Jona. Völlig egal. Ob es ein Wal war oder ein Fisch. Ob David und Goliath wirklich passiert ist. Ich glaube, dass passiert ist. Aber ganz ehrlich, wenn er auferstanden ist, ist mir das egal. Versteht ihr, was ich meine? Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens und bestätigt alles, was Jesus gesagt hat. Darum brauche ich nicht diskutieren, ob in einem Text der ein oder andere Fehler drinnen ist. Ist mir egal. Er lebt, er ist auferstanden und das beweist alles, was er gesagt hat. Amen. Noch einmal, damit niemand mir was nachsagt, ich glaube tatsächlich, alle 66 Bücher der Bibel sind vom Geist Gottes inspiriert und 100% wahr. Aber mein Glaube hängt letztendlich von der Auferstehung ab, nicht von einem perfekten Text. Ich glaube, dass der Text perfekt ist, 100% perfekt. Aber mein Glaube hängt nicht davon ab, sollte ich herausfinden, dass der Text nicht 100% perfekt ist. Mein Glaube hängt von der Auferstehung ab. Er lebt. Amen. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir so sehr für dieses einzigartige, fantastische Buch von Johannes. Es ist so gewaltig und wir haben noch nicht einmal die Oberfläche gekratzt und wir werden ab nächstes Mal in die Vers-für-Vers-Geschichte einsteigen mit den ersten 18 Versen und ich freue mich jetzt schon drauf, es wird eine gewaltige Zeit. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du in diesem Buch gewirkt hast und gesagt hast und was Johannes dokumentiert hat, dass du diese Wunder gewirkt hast, diese Zeichen getan hast, dass du diese Behauptungen gemacht hast, die du alle bewiesen hast durch deine Auferstehung. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Du bist das Brot des Lebens. Du bist das Licht der Welt. Du bist die Auferstehung. Du bist der wahre Weinstock. Du bist die Tür. Du bist der gute Hirte. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist, ehe Abraham wurde, bist du gewesen. Du bist der Ich Bin. Und wir glauben das und wir sind froh darüber, dass wir das erkennen dürfen und glauben dürfen und deshalb Leben haben in Ewigkeit. Danke für jeden Menschen hier vor Ort und jeden zu Hause und dass du uns heute die Augen aufgemacht hast für deine Wahrheit. Wir beten in Jesu Namen. Amen.